Nachdem wir nun etwas gesprochen haben über das Wesen der Gemeinschaft, kommen wir heute Abend zu den Grenzen derselben. Es gibt leider Grenzen der Gemeinschaft, und zwar auch mit Christen, nicht nur mit Nichtchristen. Und zu diesem Thema möchte ich etwas sagen. Wie gesagt, wenn Sie dann Fragen darüber haben, dürfen Sie die ruhig stellen, damit ich die dann beim nächsten Mal beantworten kann. Also wir beginnen heute mit den Grenzen unserer christlichen Gemeinschaft. Es gibt Grenzen für die christliche Gemeinschaft. Der Gemeinde sind diese Grenzen einfach gesetzt. Einige dieser Grenzen sind deutlich, wie zum Beispiel der Tod. Wenn jemand stirbt, dann hört die Gemeinschaft mit ihm auf. Er ist immer noch in der Gemeinde Jesu. Ich bin in der Gemeinde Jesu, aber die Gemeinschaft ist, da ist eine Zäsur, die dazwischen geht. Wir glauben nicht, dass wir zu diesen Leuten weiterhin sprechen können. Sie können nicht zu uns sprechen, obwohl es Christen gegeben hat, die dieses meinten. Aber wir meinen, das geht dann ins okkulte Bereich. Wir können auch nicht zu Gott über sie sprechen. Das heißt, wir können ihr Los nicht verändern. Da ist eine Zäsur in der Gemeinschaft. Das ist klar. Es gibt aber andere Grenzen, die sind nicht so deutlich. Wie zum Beispiel, wann und wie soll Gemeinde sich aufteilen? Nun, hier hat man diese Frage noch nicht, weil die Gemeinde noch nicht so groß ist. Aber wenn Gemeinde wächst und zunimmt, dann fragt man sich, sollen wir zwei kleinere Gemeinden haben? Wird das vielleicht nicht zu groß? Das ist dann eine schwierigere Frage. Soll man da dann die Gemeinschaft zum Teil unterbrechen und zwei Gemeinden bauen? Es gibt noch andere Fragen der Gemeinschaft. In einigen Gegenden sind kulturelle Fragen ernste Fragen geworden. Soll man zwei Gemeinden haben, wenn die Kulturen so stark auseinandergehen oder nicht? Das waren in der Christenheit in der Vergangenheit auch Fragen, in der Urgemeinde zum Beispiel. Nun, ich komme zuerst zu dem Thema unterschiedlicher Lehrauffassungen. Das kann schwierig werden, wenn Leute unterschiedliche Lehrauffassungen haben. Und Sie haben das hier in der Gemeinde auch schon erlebt. Wie sieht es damit? Was sagt die Schrift dazu? Zuerst möchte ich auf die Frage eingehen, wo liegen eigentlich die Ursachen für unterschiedliche Lehrauffassungen? Wo kommt das her? Vielleicht kann uns das helfen, das zu verstehen. Wie kommt es zu unterschiedlichen Lehrauffassungen unter Christen? Nun einmal, es gibt mehrere Antworten. Einmal treten sie auf, weil Christen noch nicht vollkommen sind. Weil wir nicht vollkommen sind, haben wir verschiedene Meinungen über gewisse Dinge. Der eine ist anders nicht vollkommen, als der andere nicht vollkommen ist. Wir sind nicht gleich unvollkommen. Und deshalb hat es da Schwierigkeiten. Diese Unvollkommenheit ist einmal eine natürliche Unvollkommenheit und einmal eine geistliche Unvollkommenheit. Zur natürlichen Unvollkommenheit gehört, dass der Christ heute unscharf sieht und im Wachstum begriffen ist. Ob in natürlichen Dingen oder in geistlichen Dingen, wir sind ganz natürlich Menschen, die begrenzt sind in ihrem Auffassungsvermögen. Das ist aber eine natürliche Angelegenheit, auch bei geistlichen Fragen, weil wir einfach nicht genügend Köpfchen haben, ja? Können wir weder in der Naturwissenschaft, im Technischen oder in geistlichen Fragen alles wissen. Wir sind einfach begrenzt, beschränkt. Das ist unsere natürliche Seite. Kein Christ kennt einfach die ganze Schrift. Und wenn ich noch so geistlich bin, meine natürlichen Grenzen sind da und keiner von uns weiß von A bis Z alles auswendig und kann es nun gleich assoziieren. Und deshalb kommen wir zu verschiedenen Meinungen. Kein Christ kennt die ganze Schrift mit ihren inneren Zusammenhängen. Oder kennt Gott, wie er zu erkennen ist. Kein Christ kennt sich selbst einmal so, wie er wirklich ist. Er kennt auch nicht die Welt, mit der die Bibel es zu tun hat, in umfassender Weise. Die Bibel spricht von Mond und Sternen und Sonne, sie spricht von unserer Welt, von verschiedenen Ländern. Ja, da komme ich nicht immer mit. Und es gibt auch in der Naturwissenschaft oder in der Geographie Dinge, die ich nicht einfach fassen kann oder vollkommen weiß. Zur geistlichen Unvollkommenheit gehört die Tatsache, dass ich sündig bin. Jeder von uns hat immer noch die Tendenz, die Neigung zum Schlechten, zum Bösen hin. Und da kommen wir zu verschiedenen Auffassungen. Dazu gehört die innewohnende Neigung zum Falschen, zum Bösen. Dass der Heilige Geist uns nicht ganz beherrscht, wie es das der Fall sein sollte. Und dass der Christ immer noch von Satan und der Welt anfechtbar ist. Also wir sind nicht ganz vom Heiligen Geist beherrscht, wir sind noch sündig, wir werden von Satan angefochten, wir werden von der Welt angefochten. Wenn der Grundton in einer Gemeinde, der Grundton unter Gläubigen und in einer Gruppe von Gläubigen die Liebe ist, dann ergänzen die Christen einander in dieser Situation. Wenn nicht, dann können sie bald miteinander kollidieren. Unterschiedliche Auffassungen kommen in der Gemeinde auf, weil man neue Gedanken bekommt. Auch Christen können mal was Neues lernen. Sie haben es nicht nur mit dem Alten zu tun, sie kommen auf neue Ideen. Es gibt in der Gemeinde Jesu Christi beides, das Alte und das Neue. Neue Gedanken und Auffassungen kommen unter Gläubigen immer wieder auf. Sie kommen auf, wenn wir mit der Schrift umgehen, wenn wir zu Hause die Bibel lesen, dann lernen wir plötzlich etwas Neues. Und das kann etwas sein, das der andere noch nicht gelernt hat. Und dann komme ich zu ihm, du, ich habe in der Bibel Folgendes gelesen, das glaube ich nicht, sagt er. Und schon haben sie eine Meinungsverschiedenheit, ja? Das ist ihm so unfassbar, ja, dass sowas in der Bibel stehen würde. Schau, hier steht's geschrieben. Tatsächlich, sagt er, ja. Und dann sind sie wieder zusammen. Das ist natürlich einfach, wenn es so geht, ja. Aber es kann auch anders gehen. Also im Umgang mit der Heiligen Schrift lernen wir immer wieder Neues. Wir lernen auch Neues in unseren Erfahrungen mit anderen Christen. Ein anderer Christ kommt zu mir und sagt, du, ich habe eine tolle Erfahrung gemacht. Eine Gebetserhörung. Also wenn du um das bittest, dann kann Gott erhören. Na, dann frage ich mich, ob das immer so ist oder nicht. Ja? Jetzt, wie ist es damit? Wir machen auch neue Erfahrungen mit der Welt. Die Welt fordert uns immer wieder heraus. Es gibt neue Sekten in der Welt. Ja, was machen wir denn? Wir sind noch gar nicht auf die Ideen gekommen. Und die Welt ist aber schon darauf gekommen. Und das fordert uns heraus. Und dann, was machen wir? Und einige Christen sind dieser Auffassung und andere sind andere Auffassung. Drittens, es gibt unterschiedliche Lehrauffassungen unter Christen, weil es einfach auch das Falsche in der Welt gibt. Nicht nur Neues, nicht nur verschiedene Erfahrungen, sondern es gibt einfach die Lüge. Und wir müssen lernen, mit dieser Lüge zu leben. Wir müssen lernen, wann etwas wahr ist und wann etwas falsch ist. Woher kommt das Böse? Nun, erstens müssen wir uns fragen, entschuldigen Sie, ich habe etwas vorgegriffen. Zuerst fragen wir uns, warum ist es so, dass es das Falsche immer noch gibt, wenn wir Christen sind und so weiter. Die Bibel hat es einfach prophezeit. Die Bibel prophezeite, Jesus kündete an, in seiner Rede auf dem Ölberg, ich werde einiges hier auslassen, die Apostel haben es angekündigt, es werden falsche Propheten kommen, es werden Leute kommen, die wollen Christen hinter sich herziehen und so weiter. Das wurde prophezeit, dass Falsches kommen werde. Und es kam dann auch so schon in der ersten Gemeinde. Wenn Sie die Briefe an die korinthischen Gemeinde lesen, an die galatischen Gemeinden oder an die kolossische Gemeinde, da ringt Paulus richtig mit falscher Lehre. Das war damals schon. In Kolosse haben wir eine Mischung, erscheint es mir, eine Mischung von jüdischer falscher Lehre, eine Mischung und dann von griechischer Philosophie und dann heidnischer Religion. Und hier scheint schon das Nest zu sein und die scheint schon die Ursprünge zu sein von dem, was man später Gnostizismus nannte. Gnosis heißt Wissen, Erkenntnis. Und das hat sehr stark gewuchert und große Probleme verursacht in der Gemeinde im zweiten und dritten Jahrhundert. Da hat die Gemeinde sehr stark darunter gelitten. Da liegen übrigens auch die Anfänge der katholischen Kirche mit diesen verschiedenen Irrlehren. Das war damals schon und das hat sich vermehrt, hat sich geändert, manchmal so, manchmal so. Es kommen immer wieder neue Ideen auf. Es gibt das Falsche, wie die Bibel sagte. Woher kommt es? Nun, ursprünglich kommt es ja von Satan. Satan hat die erste Lüge ausgesprochen, sollte Gott gesagt haben, er setzt Zweifel an und dann lügt er direkt. Aber auch wir Menschen sind gefallene Menschen, seitdem wir auf Satan gehört haben. Satan ist heute noch da und verführt die Menschen. Wir selbst sind sündig geworden und durch die Sünde kommen wir auf böse Gedanken und falsche Ideen. Unser Denken ist beeinflusst, das wissen viele Leute nicht. Wir haben irgendwie noch die Auffassung, die im Mittelalter da war, bei den römisch-katholischen Gelehrten, der Mensch ist zwar ein Sünder, aber sein Denken, er kann richtig denken. Und wenn man nur gute Argumente hat, dann geht's gut. Ja? Nein, es ist merkwürdig, der Mensch, gerade der kluge Mensch, weil er ein Sünder ist, macht falsche Assoziationen. Ich muss mir einmal auf diesem Gebiet Beispiele sammeln, um zu zeigen, wie das geht, dass kluge Leute auf falsche Ideen kommen, die nicht logisch sind. Das ist merkwürdig. Man kann das aufzeigen. Und das gibt Gedankengänge. Ich habe einmal einen Artikel gelesen, ich wünschte, ich hätte ihn aufgehoben. Da haben große Denker gesagt, wie sie denken. Die Art und Weise, wie Leute von einem Gedanken zum anderen kommen, welcher Ablauf da ist, der ist verschieden. Ja? Nun ist es so, dass wir gewisse Triebe in uns haben. Und diese Triebe steuern auch unser Denken. Wenn Sie jetzt jemandem eine Frage stellen, der zwar sehr klug ist, aber Minderwertigkeitskomplexe hat. Ja. Wenn diese Frage eine Frage ist, bei der er meint, er selbst ist da, irgendwie hängt damit zusammen, dann wird er vermuten, Sie haben es auf ihn abgesehen, wobei Sie einfach eine ganz neutrale Frage stellten. Sie wollten etwas wissen, aber vermutet schon eine Absicht dahinter, ja? Und dann antwortet er nicht ehrlich. Sehen Sie, da sind schon die Weichen gestellt. Durch diese Triebe, jeder von uns möchte bestätigt sein. Und wenn jemand da schwach ist oder jemand ist stolz, ja? Es gibt ein Phänomen, jetzt habe ich ein Beispiel. An den Universitäten ist ein Trick sehr verbreitet. Wenn ein Professor einen erledigen will, der eine andere Auffassung hat, dann braucht er nur zu lächeln und ein bisschen zu spötteln und dann ist das schon erledigt bei den Studenten. Ja? Und die denken nicht, dass er kein Argument gebraucht hat. Der braucht ihn nur lächerlich zu machen und dann denken die schon, das ist nicht eine gute Idee, die der andere vertritt. Ja? Das geschieht dauernd. Auf diese Art und Weise bringt man Studenten zu einer Auffassung, die sie selbst nicht durchdacht haben. Das ist nicht fair. Aber das geschieht dauernd an Universitäten. Das ist ein sehr verbreitetes Mittel, um Studenten zu überzeugen. Durch ein wenig Spötteln. Sich lustig machen über den Feind. Das ist natürlich auch bei den Politikern ein gängiges Instrument. Aber da erwartet man es einfach. Nicht an den Gelehrten, an den Städten der Gelehrten. Nun, es gibt allerhand Wege, wie man auf die falsche Bahn gerät. Man hat auch gesagt, es gibt ein sogenanntes Brunnersche Gesetz. Ich weiß nicht, warum es Brunnersch heißt. Vielleicht hat irgendein Herr namens Brunner, nicht der Professor Brunner in der Schweiz, sondern vielleicht hat das mal so formuliert. Auf jeden Fall, gesetzt den Fall, Sie sind bei einem Essen, Sie sind irgendwo im Restaurant, es ist eine gemischte Gruppe und es ist gemütlich zusammen und es kommen so allerlei Themen zum Gespräch. Wenn jetzt ein Thema aufkommt, sagt dieses Gesetz, je weiter dieses Thema wegliegt vom Thema Gott, je ruhiger und je gelassener und neutraler kann man darüber sprechen. Je näher dieses Thema bei Gott liegt, je schwieriger wird es, je heikler wird es. Ja? Und kommen Sie auf das Thema Gott, da sind schon die Gemüter, ja? Ganz von selbst geschieht das. Weil in uns eine Abneigung von Natur aus, im Menschen eine Abneigung gegen Gott ist. Da will er nicht, dass er, weil er selbst da gefragt ist, ja. Das Thema Gott hat es mit mir zu tun, mit meiner Existenz. Intuitiv weiß er im Gewissen, da bin ich entweder gerichtet oder ich lehne ihn ab, ja. Ich kann nicht neutral bleiben beim Thema Gott, ja. Aber bei anderen Themen, Naturwissenschaft, Technik, Politik und so weiter, da können wir ruhig darüber sprechen. Und diese Dinge beeinflussen unser Denken. Deshalb gibt es da Schwierigkeiten. Auch bei Christen sind diese Schwierigkeiten nicht restlich behoben, ganz behoben. Das Falsche ist auch möglich in der Gemeinde Jesu, weil Gott es auch zulassen kann. Gott kann das Falsche zulassen. Es heißt in 5. Mose 13, Verse 1 bis 3, vielleicht können wir die Stelle mal lesen, um das als Beispiel zu gebrauchen. Hier kommen wir etwas näher zu einem Problem unserer Zeit. 5. Mose 13. Wenn unter euch ein Prophet oder Träumer aufstehen wird und dir ein Zeichen oder Wunder angibt und das Zeichen oder Wunder eintrifft, davon er dir gesagt hat, indem er sagte, lasst uns anderen Göttern nachwandeln, die ihr nicht kennt, und lasst uns ihnen dienen. Das ist nun ein schwieriges Problem. Es tritt jemand auf, der bringt eine Lehre und sie wissen, die führt irre. Aber er ist ein Prophet und was er prophezeit, kommt tatsächlich zustande. Das klappt. Jetzt ist man natürlich geneigt zu glauben, dass hier die Wahrheit doch liegt. Dies ist im alten Israel, wo es Propheten gibt, wahre und falsche. Und da können wir das Problem sehen. Auch heute sind wir nicht ganz frei von diesem Problem. Wenn die Prophetie zutrifft, die trifft ein, das heißt, es klappt mit der Wahrhaftigkeit, aber die Lehre ist falsch, dann soll man dennoch nicht Glauben schenken. Das heißt, man misst es an der bereits geschehenen Offenbarung Gottes. So sollst du den Worten eines solchen Propheten oder Träumers nicht gehorchen. Denn der Herr, euer Gott, versucht euch, damit er erfahre, ob ihr den Herrn, euren Gott, liebt von ganzem Herzen und Gott und von ganzer Seele. Gott hat den Menschen zugelassen, Gott hat es zugelassen, dass der Mensch auftritt. Durch diesen falschen Propheten versucht Gott sein Volk, das heißt, testet er es, stellt es auf die Probe. Es gibt eine Stelle im Neuen Testament, die noch einen Schritt weiter geht. Hier könnten wir sagen, es ist zugelassen. In 2. Thessalonicher 2 wird davon gesprochen, dass Gott es schickt. 2. Thessalonicher 2, Vers 11. Man sollte auch Vers 10 lesen. Allerlei Verführung der Ungerechtigkeit unter denen, die verloren gehen, weil sie die Liebe zur Wahrheit nicht angenommen haben, durch die sie hätten gerettet werden können. Wie traurig, wenn man diese Botschaft, durch die man hätte gerettet werden können, ablehnt. Darum sendet ihnen Gott kräftigen Irrtum. Gott tut das. Dass sie der Lüge glauben, damit alle gerichtet werden, die der Wahrheit nicht geglaubt, sondern Wohlgefallen an der Ungerechtigkeit gehabt haben. Das ist deutlich. Kürzlich, als ich über dieses Thema irgendwo auf einer Freizeit, auf einem Seminar sprechen musste, habe ich diesen Teil angegeben, indem ich sagte, Gott sendet Irrtum. Hat ein Mädchen spontan gesagt, nein. Das konnte sie gar nicht fassen. Das gibt's nicht. Nun, dann habe ich gesagt, schlagen wir mal die Bibel auf. Ja. Und dann musste ich es zugeben. Hier steht es geschrieben. Ja. Nicht, dass Gott Lust hat an der Unwahrheit. Aber wenn Leute nicht die Wahrheit lieben, dann kann Gott es nicht, da kann Gott es so führen, dass es nicht dabei bleibt. Wenn sie wirklich nicht die Wahrheit lieben und sich gegen die Wahrheit setzen, dann kann Gott es zulassen oder sogar schicken, dass ein falscher Prophet, der im Raum ist, dorthin kommt und diese Leute irreführt, sodass sie die Unwahrheit huldigen und irregeführt werden. Das ist dann eine Form von Gericht. Das ist etwas sehr Trauriges. Ich fürchte, dass wir so eine Form heute oft haben, wo so viel Unwahrheit und Sektiererei im Raum ist, ob nicht ein großer Teil davon Gericht ist, dort, wo man die Wahrheit nicht annehmen wollte. Kommen wir zu einer anderen Seite der Frage von diesem Falschen oder Meinungsverschiedenheiten, unterschiedlichen Lehrauffassungen. Es ist gut, wenn wir wissen, dass es verschiedene Arten von unterschiedlichen Lehrauffassungen gibt. Es gibt in der Bibel Fragen, die wir Zentralfragen nennen. An solchen kommt man nicht vorbei. Die muss man, das sind Fragen, bei denen man nur eine Auffassung sein kann. Da muss man einer und derselben Auffassung sein. Die sind zentral. Und dann gibt es andere Fragen, da kann man Meinungsverschiedenheiten haben und noch in der Gemeinde Jesu sein. Das sind, was wir sagen, Randfragen, bei denen man nicht richten soll, sagt Paulus in Römer 14. Der eine, sagt Paulus, der isst nur Gemüse. Der isst kein Fleisch, aus religiösen Gründen. Darum geht es. Es geht um religiöse Fragen. Vom Gesetz her. Er meint, er muss nun so und so es machen. Aber der andere, der ist davon frei. Ja. Was soll man tun? Muss man darauf bestehen, dass jeder Christ in der Gemeinde gleich ähnlich religiös glaubt über das Essen? Paulus sagt, nee. Man kann wiedergeboren sein, man kann Christ sein, sie können Brüder in der Gemeinde sein und an dieser Stelle unterschiedlicher Auffassung sein. Das sollte nicht so sein, sagt Paulus. Aber es ist nicht genügend schwierig, um auseinanderzugehen und zwei Gemeinden zu bilden oder den einen auszuschließen und sagen, du bist kein Christ. So weit darf man nicht gehen. Aber wenn einer glaubt oder zu der Auffassung gekommen ist, ich glaube nicht, dass Jesus Christus von den Toten auferstanden ist, dann müssen sie hellhörig werden. Das muss man glauben, um Christ zu sein. Die Bibel anerkennt kein Christentum, wo dieses nicht zu den Grundwahrheiten gehört. Ja. Das muss dabei sein. Da trennen wir uns. Ja. Es gibt also Zentralfragen und weniger zentrale Fragen. Und jetzt fragen wir, wo ist die Grenze? Dann gibt es Fragen, die sind so dazwischen. Zwischen Zentralfragen und Randfragen. Da natürlich wird es sehr schwierig. Und da kann es vorkommen, dass dann Christen auseinandergehen. Ja. Sind alle Leute prädestiniert oder nicht? Das ist eine Frage, die Christen, die Gemüter sehr aufwühlen kann. Sollte nicht. So eine Frage sollte uns nicht trennen. Ja. Gibt es ein tausendjähriges Reich oder nicht? in unserer Gemeinde in Basel, in der englischsprachigen Gemeinde, wo wir immer noch hingehen, wenn ich zu Hause bin. Da haben wir einen Bruder, der predigt auch ab und zu, der glaubt nicht, dass es ein tausendjähriges Reich gibt. Nun, das ist sein Vorrecht. Ja? Ich glaube, es gibt eins. Ich bin mir nicht immer so ganz sicher, wenn ich gewisse Stellen lese, dann frage ich mich, aber ich tendiere immer noch sehr stark zu glauben, dass es eins geben wird. Ich habe nicht alle Probleme gelöst. Ich könnte Ihnen gleich einige nennen. Und ich weiß nicht, ob ich eine Antwort bekommen würde. Ich komme heute von einer Kurzbibelschule, wo ich unterrichte. Ich muss Montag wieder zurück. Und da sprechen wir über die Wiederkunft Jesu und was damit zusammenhängt. Da habe ich gefragt, wer kommt ins tausendjährige Reich? Nun, wer kommt da rein? Wir wissen, einige Israeliten, ja. So viel wissen wir schon. Aber wenn die Bibel sagt, dass vorher alle die, die das Mahlzeichen angenommen haben, wenn die beim Kommen Jesu sterben müssen, und wenn, als das Mahlzeichen gegeben werden musste, alle die, die es nicht nahmen, getötet werden sollten, wer bleibt danach übrig? Spätestens bei der Wiederkunft muss ja dann müssen die Letzten sterben. Weil die, die es nicht annahmen, bereits gestorben sein müssen. Und die anderen, die es angenommen haben, die sollen dann, wenn Jesus wiederkommt auf den Ölberg für die Israel, die müssen dann sterben. So habe ich es wenigstens verstanden. Ja, dann bleibt kein Jude, kein Heide übrig. Schafft Gott dann neue Menschen fürs Reich Gottes, für das tausendjährige Reich? Ich glaube nicht. Irgendwo muss eine Lücke sein, wo einige Menschen übrig bleiben. Die habe ich noch nicht so richtig gefunden. Aber ich nehme an, dass da die Formulierung irgendwie noch anders zu verstehen ist. Auf jeden Fall weiß ich, dass es ein Israel gibt, das an einem Tag selig werden wird. So sagt Paulus ganz deutlich. Nun, das sind so Probleme. Aber Sie können anderer Meinung sein, wir können immer noch zusammen beten, nicht? Ja. Aber nicht, wenn Sie nicht glauben, dass Jesus von der Jungfrau Maria geboren wurde. Das ist wichtig. Das ist Heinz wichtig. Oder dass er wirklich Gott war und am Kreuz für unsere Sünden starb. Das sind zentrale Fragen. Es gibt also grundsätzlich zwei Arten von Fragen. Und das müssen wir beibehalten bei diesem Thema Meinungsverschiedenheiten oder unterschiedlicher Lehrauffassungen. Wenn nun solche Auffassungen auftreten, sie waren sich bis jetzt mehr oder weniger einig, aber jetzt kommt einer, vielleicht ein neuer Bruder in die Gemeinde oder jemand, der schon länger da war, bekommt eine neue Idee. Der ist auf einer Konferenz gewesen oder hat ein Buch gelesen und fängt an, eine Auffassung mitzuteilen, wenn er zu Wort kommt, die sie doch etwas befremdet. Und jetzt wissen sie nicht, wo sind wir jetzt dran? Das scheint mir nicht ganz in Ordnung. Das ist mir nicht ganz geheuer. Ja. Was machen wir dann? Nun, dann sollten wir eigentlich prüfen. Wenn es mich in unruhig macht, dann sollte man es prüfen. Und jetzt wollen wir uns etwas befassen mit diesem Prüfen. Wie sieht das aus? Man sollte also untersuchen, wenn jemand eine Lehrauffassung weitergibt, die uns nicht ganz geheuer ist. Aufkommende Lehrmeinungen sollten geprüft werden, heißt es. Dieses ist zwar nicht immer leicht, aber Gott will nicht, dass wir in geistlichen Dingen unwissend sind. Wir dürfen und können die Wahrheit wissen. Und es sind uns auch Kriterien gegeben. Wir dürfen an die Möglichkeit der Erkenntnis glauben. Das heißt, wir dürfen glauben, dass Gott uns Erleuchtung geben kann. Das muss nicht die Gemeinschaft zerstören. Aus welchen Gründen ist Prüfen wichtig? Prüfen ist wichtig und notwendig, weil das Falsche dem Wahren in hohem Maße ähnlich sein kann. Wenn jetzt so eine Auffassung kommt und sie ist für Sie neu, dann können Sie zunächst denken, na ja, ich bin nicht ganz ruhig darüber, aber ich kann auch nicht sagen, dass es nicht wahr wäre. Die Sache könnte, ja, Sie wissen nicht. Oft ist es so, dass das Falsche dem Wahren sehr, sehr ähnlich ist. Sehr, sehr ähnlich ist. Und deshalb sollte man prüfen. Es ist nicht von vornherein klar, was richtig ist. Dies ist etwas, das viele Leute vergessen. Besonders Leute, die irregeführt werden. Die meinen oft, es müsste doch einfach auf der Hand liegen, dass das falsch wäre, wenn es falsch wäre. Wie zum Beispiel in der charismatischen Bewegung. Die Leute können nicht einsehen, dass es falsch ist. Das sieht doch so biblisch aus. Sie können eine falsche Lehre verbreiten mit Bibelversen. Sie können das etikettieren, ne? Versehen mit Bibelsprüchen. Und die Bibelsprüchen wie ein Banner vorantreiben und die Leute wissen nicht, was dahinter ist. Ne? Das sieht sehr biblisch aus. Man kann Bibelstellen zurechtrücken und es sieht sehr nett verpackt aus. Das ist die Gefahr. Zum Beispiel, die Bibel spricht doch auch von Zungenreden. Ja? Kürzlich kam ein Evangelist zu mir. Ich weiß nicht, dieses mit dem Zungenreden. Also die Bibel spricht doch davon. Wozu ist es denn in der Bibel, wenn es heute nicht da sein sollte? Sehen Sie, das klingt richtig. Und dann muss man untersuchen. Und erst nach näherem Untersuchen merkt man, dass Gott nicht versprochen hat, dass es heute sein sollte. Was Gott versprochen hat, ist falsche Wunder und so weiter und so weiter. Und der Zweck hat sich erfüllt. Aha, wenn man diese Verse hinzuzieht, dann merkt man, es ist nicht so einfach. Ja? Nicht, als ob es nicht irgendwo vorkommen könnte, aber nicht so, wie es in vielen Kreisen vorkommt. Das kann nicht das Richtige sein. Aber zunächst sieht es sehr biblisch aus. Und weil das Unwahre dem Wahren so stark aussehen kann, müssen wir prüfen. Auf diese mögliche Ähnlichkeit weist die Schrift immer wieder hin, wenn sie von Verführung überhaupt spricht. Zum Beispiel, wenn sie sagt, es gibt Gläubige, die in die Irre gehen können. Wenn Gläubige, die die Wahrheit kennen, in die Irre gehen können, dann muss es offenbar das Falsche geben, das so aussieht wie das Wahre. Sonst wären sie wahrscheinlich nicht davon angetan gewesen. Die Bibel deutet es an, wenn sie von Menschen spricht, die erst im letzten Gericht entdecken werden, dass sie sich bei aller Religiosität geirrt hatten. Selbst wenn sie im Namen des Herrn prophezeiten. Zum Beispiel schlagen Sie auf Matthäus 7. Matthäus 7. Es gibt wohl eine Parallelstelle bei Lukas, aber wir können vielleicht nur diese nehmen. Vers 21. Nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Himmelreich eingehen, sondern wer den Willen meines Vaters im Himmel tut. Viele werden an jenem Tage, an welchem Tage? Wenn Jesus gekommen sein wird und er Menschen richtet. Und dann werden es viele Menschen geben, sagt Jesus, die werden zu mir sagen, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt, prophezeit? Haben wir nicht in deinem Namen Dämonen ausgetrieben? In deinem Namen viele Taten vollbracht? Die sind mit dem Namen Jesus umgegangen. Wir würden denken, wenn Leute das tun, die müssen doch Christen sein. Und Jesus sagt, ich werde dann zu ihnen bezeugen, ich habe euch nie gekannt. Weicht von mir, ihr seid Übeltäter. Aber die tun doch Gutes. Ist Dämonenaustreiben nicht gut? Man würde denken. Aber er nennt sie Übeltäter. Weil er sie nicht gekannt hat. Das heißt, es gibt keine persönliche Beziehung zwischen ihnen und Jesus. Das ist also alles möglich. Und was das Bedrückende ist, das entdecken die Leute erst im jüngsten Gericht. Das, so stark ist die Verführungsmöglichkeit. So stark ist das Falsche dem Wahren ähnlich, dass die Leute das erst dann erfahren. Und dann ist es zu spät. Man kann sich also bei aller Religiosität irren. Ich bin mal in den falschen Zug getreten und fuhr in die falsche Richtung. Ich hatte mich erkundigt am Bahnhof, Fahrplan, so und so, viel Uhr, da an dem Bahnsteig, da fährt er so. Bin eingestiegen, alles okay. Ja, warum fahre ich jetzt in die falsche Richtung? Habe ich festgestellt, es gab zwei Züge, die fuhren zur selben Zeit weg. Zur selben Zeit, das gibt es. Ja. Jetzt habe ich gelernt, jetzt muss ich fragen, fährt der, der zu meiner Uhrzeit fährt, auch in die richtige Richtung? Ja? Ja. Das muss ich jetzt kontrollieren. Ich habe gelernt, das ist sehr peinlich. Ja. Besonders wenn man zu einer gewissen Uhrzeit irgendwo sein sollte. Ja. Wenn da noch Spielraum ist, dann geht's noch. Und wenn man ein bisschen extra Geld in der Tasche hat, oder wenn der Schaffner gnädig ist, dann kann es ja mal vorkommen. Dann kann es gut gehen. Also selbst wenn man im Namen Jesus prophezeit hat, in seinem Namen Dämonen ausgetrieben hat, Kraftwirkungen hervorbrachte, oder nehmen Sie Matthäus 25. Die Stelle können wir auch noch lesen. Matthäus 25. Da kommen die Menschen scharenweise vor den König und er teilt sie wie Schafe von den Ziegen. Vers 34. Dann wird der König denen zu seiner Rechten sagen: Kommt her, ihr Gesegneten meines Vaters, ererbt das Reich, das Königreich, das euch bereitet ist seit Grundlegung der Welt. Und so weiter. Dann Vers 41. Dann wird er auch denen zur Linken sagen: Geht hinweg von mir, ihr Verfluchten, in das ewige Feuer, das bereitet ist für den Teufel und seine Engel. Denn ich bin hungrig gewesen und ihr habt mich nicht gespeist. Ich bin durstig gewesen und ihr habt mich nicht getränkt. Dies sind nicht die Leute in der dritten Welt, die Heiden. Dies sind Christen, Jesu Brüder, in denen er lebt, mit denen er sich identifiziert, sind Christen, die hungern, Christen, die getränkt werden müssen, Christen, die nackt waren und so weiter. Und wer sich mit ihnen identifizierte, der genierte sich nicht, sich zu Jesus zu bekennen. Dies wird heute missbraucht, man muss hier vorsichtig sein. Ich bin ein Fremdling gewesen und ihr habt mich nicht beherbergt, nackt und ihr habt mich nicht bekleidet, krank und gefangen und ihr habt mich nicht besucht. Jetzt hören wir. Dann werden auch sie ihm antworten und sagen: Herr, wann haben wir dich hungrig oder durstig oder als Fremdling oder nackt oder krank oder gefangen gesehen und haben dir nicht gedient? Dann wird er ihnen antworten: Wahrlich, ich sage euch, insofern ihr es nicht getan habt, einen dieser Geringsten, habt ihr es mir auch nicht getan. Die haben gemeint, sie hätten es für Jesus getan. Ja? Erfahren das erst hier. Es ist möglich, dass das Falsche dem Wahren ähnlich ist. Man kann sich also bis dann täuschen. Es gab ja auch einen Jünger, der unecht war. Und die anderen 11 haben es nicht gewusst. Nicht gewusst. So echt sah der Judas aus. Der konnte beten, der konnte evangelisieren, der konnte alles machen, was die anderen konnten. Die haben gar nicht gemerkt, dass er unecht war. Ich habe gerade heute unterwegs in der Bahn noch eine Geschichte gelesen von einem katholischen Jesuiten, der mit anderen unterwiesen worden war in der Kunst der Spionage. Und dann sind diese geschickt worden in Brüdergemeinden, Gemeinden der offenen Brüder- und Baptistengemeinden, um diese zu unterwandern. Die hatten gelernt, wie sie die Gottesdienste machten, die hatten gelernt, wie man spricht über Jesus und so weiter, wie man eine Bekehrungsgeschichte erzählt. Das hatten sie alles gelernt. Und dann konnten sie so sprechen wie die anderen. Man hat gar nicht gewusst, dass die unecht waren. Und dann hat er, das war in einem Land, wo früher noch sehr starke Kontrollen waren und wo die Polizei dann auch eingegriffen hat. Und dann hat er es eingerichtet, dass er mal dabei war, nachdem er die Polizei benachrichtigt hat, beziehungsweise die Kirche, sodass diese Gruppe dann auseinandergetrieben wurde, war er dabei, als die Polizei kam, um die Versammlung aufzuheben. Und dann kam sein Bild in die Zeitung und dann wussten die Christen, in Anführungsstrichen, ah, das ist einer von uns, ja. Der war dabei. Und dieses Bild hat er benutzt, um Leute zu überzeugen, dass er ein Evangelikaler war. So raffiniert ist das. Also es ist möglich, einen Judas unter uns zu haben und wir wissen es nicht. Kürzlich zeigte ein Bruder, ein Evangelist, der auch in den Osten fährt, uns Lichtbilder und erzählte von dieser Möglichkeit, dass man immer wieder damit rechnen muss, dass jemand da ist, der ein Judas ist. Das wissen die nicht immer. Ja? Das wissen die nicht. Die wissen, wenn etwas, oft können sie erkennen, dass jemand da ist, weil sie wussten, was jetzt getan wird, hat niemand von der Außenwelt erfahren. Dann muss jemand es gewesen sein, der von innen das mitgeteilt hat. Ja? Und dann werden sie, passen Sie auf. Ja? Das ist sehr schwierig. Und er sagt, man muss diese Leute, die dann zu Verrätern werden, auch nicht allzu sehr richten, weil die in große Versuchungen kommen. In sehr starke Versuchungen. Und um diesen Versuchungen aus dem Wege zu gehen, machen sie schon mal Konzessionen. Ja. Man darf die Leute nicht zu schnell richten. Jeder weiß, dass das vorkommen kann. Nur, es kommt vor und das ist schade. Ja. Es gibt diese Leute, die zu Judasen werden. Es gibt in dem Neuen Testament auch eine Gnadengabe der Geisterunterscheidung. Warum das? Wenn es einfach ist, unterscheiden Wahrheit und Unwahrheit, ja, dann braucht es so eine Gnadengabe nicht. Die Bibel sagt auch, dass Satan wie ein Bote des Lichts auftreten kann, ein Engel des Lichts. Und die Bibel sagt auch, dass falsche Messiasse von Jesus sprechen können. Wussten Sie, dass die Anthroposophie, kennen Sie die Anthroposophie, ja? Dass sie christozentrisch sein kann? Rudolf Steiner hat viel von Christus gesprochen. Ja. Man muss aufpassen. Ja. Man muss aufpassen. In Philipper 1 spricht Paulus von Kollegen, die eine christozentrische Verkündigung haben, zur gleichen Zeit aber böse Absichten hegen. Und Lukas erzählt uns von einem Mann, der mit okkulten Kräften Erstaunliches wirkte, durch die Verkündigung des Evangeliums zum Glauben kam, getauft wurde und starkes Interesse am Verlauf des Evangeliums zeigte. Es stellte sich dann aber heraus, dass er unecht war. Und Paulus berichtet von Freunden, da muss man nicht gleich denken, die Frucht des Geistes wäre da. In der Versuchung Jesu konnte der Feind sogar die Schrift zitieren. Biblische Aussagen bürgen also nicht für Echtheit. Jesus sagt zur religiösen Führung seiner Zeit, ihr forscht in der Schrift, aber ihr wollt nicht zu mir kommen. Es gibt Leute, die lieben die Bibel, die lesen gern darin, aber sie wollen nicht zu Jesus kommen. Aus anderen Gründen tun sie das, ja. Man kann also Interesse am Wort Gottes haben und nicht echt sein. Und Jakobus eröffnet uns, selbst die Dämonen glauben. Böse Geister können sich also durchaus in der Nähe des Glaubens aufhalten. Das Falsche kann also augenscheinlich für Jesus Christus und die Bibel sein. Deshalb ist Prüfen notwendig. Und Prüfen ist notwendig, weil Gott es geboten hat. Johannes sagt, prüft die Geister. Paulus sagt, prüft alles, das Gute behaltet. An die Epheser schreibt er, prüft, was der Wille Gottes sei, was er will, was ihm wohlgefällig ist. Diese Forderung setzt also die Verantwortung des Hörers voraus. Schaltet sie nicht aus. Das heißt, wenn ich als Lehrer des Wortes Gottes etwas verkünde, das für Sie neu ist, dann darf ich nicht von Ihnen gleich schon Gehorsam oder Aufnahme fordern. Wenn ich das tue, werde ich verdächtig. Da müssen Sie aufpassen. Irgendein Lehrer, der sagt, das müssen Sie mir abnehmen, der wird verdächtig. Wer die Wahrheit bringt, heute in unserem Zeitalter, nachdem der Heilige Geist gekommen ist, und die Gemeinde hat diesen Geist, der Geist, den ein Lehrer, der in der Gemeinde hat, ist kein anderer Geist, denn der Geist, den die Gemeinde hat. Beide haben den Lehrer. Und das heißt, dass Gemeinde jetzt jedem Lehrer auf die Finger gucken kann. Er kann bei ihm ins Studierzimmer hineinschauen. Er darf kontrollieren. Und ein richtiger Lehrer muss es sich leisten, kontrolliert zu werden. Sonst kommt er unter Verdacht. Sie sollten also immer wieder prüfen, was jemand hier von der Kanzel sagt. Oder auch in irgendeinem Kreis, ja? Das dürfen wir und sollten wir. Das kann freundlich geschehen, aber es muss da sein. Wir müssen nicht einfach so alles schlucken, was jemand sagt. Es geschieht zu schnell und zu viel. Wir müssen also bereit sein zu prüfen. Ein Lehrer des Wortes Gottes hat nicht urteilslos zu übernehmen. Ein Christ hat nicht urteilslos zu übernehmen. Und der Verkünder hat nicht urteilsloses Hören und Annehmen zu fordern. Noch eine Frage, bevor wir für heute schließen. Wer stellt nun die Untersuchung an? Wer in der Gemeinde ist befugt zu prüfen? Wessen Aufgabe ist es, neue und auch andere Lehrmeinungen zu überprüfen? Da die Hirten die Hauptverantwortung in der Gemeinde tragen, haben sie in besonderer Weise auf Einmütigkeit und auf eine gesunde Lehre zu achten. Die Ältesten, die Lehrer in einer Gemeinde, dessen Verantwortung ist es, als Hirten darauf zu achten, dass die reine Lehre in der Gemeinde herrscht. Deshalb ist es ihre Aufgabe, das Neue zu überprüfen. Sie haben die Schafe nach Möglichkeit zu schützen. Lehrer, Hirten, Aufseher, so heißen sie in der Bibel. Sie sollten dieses im wahren Sinne sein. Sie sollten wirkliche Lehrer sein, sollten Hirten, Aufseher sein. Aber auch jeder Christ ist hier aufgerufen, Verantwortung zu übernehmen. Die Gemeinde ist als solche, als Gemeinde, Trägerin der Wahrheit. So lesen wir in 1. Timotheus 3, Vers 15. Sie ist Pfeiler der Wahrheit, Trägerin. So wie im alten Israel. Im alten Israel war Israel das Wort Gottes anvertraut. Gott hat durch Mose das Gesetz gegeben und früher haben ja die Väter Abraham, Isaac und Jakob ihre Geschichten selbst aufgeschrieben. Das heißt, die Geschichten wurden aufgeschrieben. Die haben sie aufbewahrt und weitergegeben von Familie zu Familie. Bis zu Josef und dann zu Mose. Und Mose hat sie gesammelt. Und diese Worte Gottes, das ist heute 1. Mose, das hat man in Israel aufbewahrt. Das wurde Israel anvertraut. Und dann kam das Gesetz. 2. Mose, 3. Mose, 4. Mose, 5. Mose. Dann kam Josua hinzu und so weiter. Alle diese Worte Gottes wurden in Israel aufbewahrt. Israel war verantwortlich dafür, dass dies immer wieder kopiert wurde, dass es weitergesagt wurde. Es musste von Vätern zu Kindern gesagt werden. Die Kinder mussten es dann ihren Kindern sagen. Es musste also materiell aufbewahrt bleiben, es musste auch zu Papier oder zu Stoff gebracht werden und es musste von Mund zu Mund gehen, zu Mund zu Ohr. Auf beiderlei Art und Weise musste es aufbewahrt bleiben. Das ist jetzt unsere Aufgabe. Wir haben diese Aufgabe bekommen, die Bibel zu bewahren. Die Gemeinde Jesu muss die Bibel drucken. Die Gemeinde Jesu muss die Bibel verbreiten. Die Gemeinde Jesu muss die Bibel lehren. Die Gemeinde Jesu muss darauf achten, dass die Bibel in rechter Weise gelehrt wird. Jeder Christ trägt hier mit Verantwortung, nicht nur die Leitung. In der Gemeinde hat die Unwahrheit keinen Platz. Johannes richtet seine Aufforderung zu prüfen an alle Kinder Gottes in 1. Johannes 4, Vers 1. Der Brief ist an alle Christen geschrieben. Prüft die Geister, prüft die Propheten, nicht nur die Lehrer in der Gemeinde. Paulus tut das ebenfalls in 1. Thessalonicher 5, wenn er sagt, prüft alles. An wen geht 1. Thessalonicher? An die Christen in Thessalonich, die Brüder in der Gemeinde, alle. Jeder soll den Brief hören. Paulus sagt, ich bitte euch ernstlich, dass dieser Brief gelesen wird vor den Ohren aller treuen Jünger. Da soll man dafür sorgen, dass, wenn jemand nicht da war, er diesen Brief zu lesen bekommt oder zu hören bekommt. Warum? Weil jeder Christ mitverantwortlich ist für das, was da steht. Jeder soll prüfen. Hebräer 12, Vers 15 heißt es, schaut aufeinander, gebt Acht aufeinander, im guten Sinne. Im Griechischen steht da das Tätigkeitswort, das beim Hauptwort Aufseher ist. Und ein Aufseher ist ein Bischof. Das deutsche Wort Bischof, im Französischen hat man auch so etwas, nicht? Wie?
Evêque.
Ach so, ist anders. Ja. Was bedeutet das? Aber was ist die grammatische Bedeutung? Oder ist es nur so ein Aufseher?
Ja, ja.
Aha. Nun, das deutsche Wort Bischof ist eine verdeutschte Aussprache des griechischen Episkopos. Das ist zu Bischof geworden. Ja. Und Episkopos, Epi, auf, Skopos, Sicht. Ja. Aufsicht. Ja. Jemand, der die Aufsicht hat. Das deutsche Wort heimsuchen kennen wir. Ja? Gott sucht heim. Das ist dieses Wort. Irgendwo in ein Heim gehen und hineinschauen. Ja? Das kann negativ oder positiv sein. Heimsuchen ist negativ. Aber Hausbesuche machen ist positiv. Ja. Ja. Aufsicht haben. Das sollte nicht nur die Aufseher, die Ältesten sein, sollten Aufseher sein, sondern jeder Christ sollte in einem nicht so starken Sinn, aber auch mit Verantwortung dafür tragen, dass andere Christen vorwärts kommen, dass niemand abseits gerät. Wir sollten aufeinander Acht geben in dieser Frage. Dieselbe Aufgabe, die den Gemeindehirten im Besonderen zukommt, wird also in Hebräer 12, Vers 15 bei jedem Gläubigen gesehen. Und dann heißt es auch in 1. Johannes 2, dass wir alle den Heiligen Geist haben, die Salbung, und alle von uns wissen um die Wahrheit. Wir sind nicht angewiesen auf Lehre, obwohl wir sie gebrauchen können, aber wir sind letztlich nicht angewiesen. Aber nehmen Sie mal einen Anhänger der Moon-Sekte, ja? Für die Lehre, die man dort antrifft, ist er abhängig von Moon. Die gibt es sonst wo nirgends auf der Welt, ja? Die treffen sie nur dort. Die Anhänger der Moon-Sekte sind für ihre sogenannte Wahrheit abhängig von ihrem Lehrer. Sie brauchen ihn. Die Jehovas Zeugen sind abhängig von ihren Leuten für ihre Lehre, aber nicht sie. Wenn ich etwas anderes bringe als ein anderer Lehrer des Wortes Gottes, dann bin ich nicht ein biblischer Lehrer. Ich bin ein Bruder, der anderen Brüdern und Schwestern hilft. Aber sie sind nicht angewiesen auf Herbert Janssen. Das ist, was Johannes, glaube ich, meint, wenn er sagt, ihr bedürft nicht, dass jemand euch lehre. Das heißt, ihr seid nicht letztlich abhängig davon. Aber das kann eine Hilfe sein. Gott hat sie eingesetzt. Und Christen mit der Gnadengabe der Erkenntnis oder der Unterscheidung der Geister, die können dann noch eine besondere Hilfe sein bei der Aufgabe des Prüfens. So viel für heute Abend. Wir sind ein Stück vorwärts gekommen. Das nächste Mal im Februar, so Gott will, und wir noch da sind, dann will ich uns, dann will ich beginnen damit, einige Kriterien zu geben, mit welchen man prüft. Maßstäbe, mit denen man an eine neue Lehrauffassung herantritt. Wie macht man das? Was sind die Kriterien da? Und wie verhalten wir uns, wenn es dann negativ ausfällt? Ja, das ist dann schwierig. Ja. Wie sieht es mit der Gemeinschaft aus, mit der Lebensgemeinschaft, mit der Arbeitsgemeinschaft? Das sind Fragen. Jetzt wollen wir noch zum Schluss beten. Wie dankbar sind wir, der Herr Jesus, dass du die Wahrheit bist, dein Wort die Wahrheit ist, dein Geist die Wahrheit ist, der uns führen will in die Wahrheit hinein. Wie dankbar sind wir für die Gemeinschaft der Gläubigen, dass wir nicht allein stehen müssen, wir können miteinander sprechen, vergleichen, voneinander lernen. O Herr, wir schätzen diese Gemeinschaft. Und wir bitten dich, Herr, bewahre, dass da nicht immer wieder so Risse durchkommen. Bewahre uns die wahre Gemeinschaft. Aber bewahre uns vor der falschen Gemeinschaft. Gib uns, Herr, den Mut, uns von der Unwahrheit zu trennen. Gib uns aber auch weiteren Mut, die, die dort sind, im Dunkeln herauszurufen zu dir, der Wahrheit, und dem, der der Weg ist und der das Leben ist. Amen.